Die drei Detektive setzten ihre Suche fort, stets beobachtet von ihren beiden ungleichen Gastgebern. Mitternacht war längst verstrichen. Bob befand sich im Rumpf einer reptilienartigen Kreatur, als er plötzlich aus der Luke krabbelte und seinen Freunden aufgeregt eine Tonbandrolle entgegenhielt.
Ich hab das Ding tatsächlich gefunden. Sieht mal, hier, auf der Rolle, da klebt ein kleines Etikett. Hä? Ja, ein paar unleserliche Nummern. Und daneben vier Buchstaben.
Was?
I, D, T und U.
Insel der tausend Ungeheuer.
Ja.
Die Anfangsbuchstaben des Films mit Francis Talbot. Wir lagen mit unseren Überlegungen also absolut richtig.
Das ist ja hochinteressant.
Mr. Robertson, wo ist denn Ihr Rollstuhl?
So, und jetzt möchten wir um das Band bitten.
Was hat das zu bedeuten?
Mein aufrichtiges Kompliment. Es war tatsächlich von Anfang bis Ende alles ein einziges großes Täuschungsmanöver.
Was?
Sie sind nicht Wally Robertson. Und Sie hätten ihn aufrecht stehend auch nie verkörpern können, da Sie nicht im Entferntesten an seine 2 Meter Körpergröße heranreichen. Deshalb verfielen Sie auf die Idee mit dem Rollstuhl und der Decke, um Ihre wahre Größe zu verschleiern.
Außerdem weiß praktischerweise heute kaum jemand, wie die echten Robertsons aussehen, weil sie völlig zurückgezogen leben. Vor diesem Hintergrund begann ein ausgeklügeltes Theaterstück in 2 Akten.
Ah.
In Teil 1 beauftragten sie uns in den Rollen der strahlenden Charmaine und des wortkargen Wally mit der Suche nach einem verlorenen Schmuckstück.
Ja, dabei lief anfangs auch alles glatt. Meine Freunde und auch ich schluckten den Köder und die Suche nahm ihren Lauf. Doch der Gegenstand wollte einfach nicht auftauchen. Als es schließlich für uns Zeit wurde, nach Hause zu fahren, waren sie auch darauf vorbereitet. Mit der angeblichen Geiselnahme schafften sie es mühelos, uns vor Ort zu halten und gleichzeitig einen unglaublichen Druck aufzubauen. Wir mussten um jeden Preis erfolgen. Sein.
Das alles wegen eines alten Tonbands?
Ja.
Das vermutlich jahrzehntelang unbemerkt hier in seinem dunklen Versteck lag? Warum dieser ganze Aufwand? Und wieso erst jetzt, nach all der Zeit? Was ist denn an diesem Band so wichtig?
Das, mein Kleiner, wird niemand auf der Welt je erfahren. Und jetzt her damit. Oder den Robertsons geht's an den Kran.
Das halte ich für unwahrscheinlich. Das kerngesunde und echte Ehepaar Robertson befindet sich momentan nämlich in Neuseeland und ich bezweifle ernsthaft, dass ihr Zugriff bis dorthin reicht.
Woher
wir das wissen? Nun, dank der hervorragenden Beobachtungs- und Kombinationsgabe meines Kollegen Bob Andrews sind wir vor kurzem zu einer weitreichenden Erkenntnis gelangt.
Es geht um die große Wendeltreppe im Flur. Mir ist nämlich plötzlich klar geworden, was mich die ganze Zeit daran gestört hat. Sie verfügt nicht über einen Treppenlift.
Und trotzdem haben Sie bei unserer Begrüßung behauptet, dass Sie und Ihr Mann im 2. Stock wohnen.
Ganz genau.
Wie aber hätte er als Querschnittsgelähmter darauf kommen sollen?
Mhm.
Bei Ihnen Huckepack, Madame?
Aber um uns 100%ige Sicherheit über die echten Robertsons zu verschaffen, telefonierte ich heimlich in einem der Echsenwesen. Ein Fernsehkollege von Peters Vater gab mir einige sehr interessante Informationen. Unter anderem, dass Wally zurzeit mit seiner Frau auf einer Neuseelandreise ist und sich momentan lediglich ihr Angestellter Hayward in der Villa befindet. Damit war die Sache klar. Und nur eine einzige ihrer Aussagen entsprach der Wahrheit. Nämlich die, dass Hayward sich hat bestechen lassen. So erhielten sie problemlos Zutritt zu dieser Villa.
Dank des Schweigegelds fügte sich Hayward in seine Rolle.
Ja.
Als sie dann aber plötzlich die Bombe mit der angeblichen Geiselnahme hochgehen ließen, waren wir so sehr auf die falsche Charmaine und ihre Bande fixiert, dass wir eine bedeutsame Frage zunächst völlig aus den Augen verloren.
Nämlich, warum sollte Ihr Verbündeter, Mr. Hayward, versuchen, uns von der Villa wegzulocken, obwohl Sie uns hier dringend für die Suche brauchten? Genau das hat er nämlich getan.
Die Antwort war einfach und überraschend zugleich. Hayward mag ja ziemlich abgebrüht sein, aber als er mitbekam, dass wir 3 in dieses Gangsterhaus geholt werden sollten, meldete sich dann doch sein schlechtes Gewissen. Also versuchte er, uns mit Hilfe seiner Schwester von hier fernzuhalten. Bekanntlich vergebens.
Dieser elende Verräter.
Sprach die betrogene Betrügerin. Dass Mr. Hayward dieses Ablenkungsmanöver nicht aus Eigeninteresse inszeniert hat, sondern um uns zu schützen, wurde uns allerdings erst bewusst, als wir sein widersprüchliches Verhalten neu einordneten.
Daraufhin ließ ich mir von der Auskunft Haywards Privatnummer geben und rief ihn heimlich an. Ich legte sofort die Karten auf den Tisch und sagte ihm, dass der gesamte Coup gescheitert ist. Aber, dass wir ihm die Möglichkeit geben, halbwegs heil aus der Sache rauszukommen. Das alles tat ich natürlich erst, nachdem ich die Polizei informiert habe.
Her mit den Das hätten Sie wohl gar
nicht! Ihr Miesen! Ihr Miesen!
Und Sie, Madam, Sie lassen Ihr Handy mal schön stecken.
Ihre Crew wird auf keinen Alarmruf reagieren. Gerade eben habe ich eine vereinbarte Nachricht abgeschickt, damit Hayward den Polizisten vorm Haus grünes Licht gibt.
Los, Männer! Durchsucht die gesamte Villa!
Jawohl, so wird's gemacht!
Aber hopp,
tja! Sie hätten bei Ihrem brillanten Theaterstück eben nicht außer Acht lassen sollen, dass sich das Wesentliche oftmals nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen abspielt.
Die Vernehmungen in der Hauptzentrale des Los Angeles Police Departments zogen sich über mehrere Stunden hin. Als die drei Detektive den wuchtigen Betonbau mit dem prägnanten Schriftzug wieder verließen, tauchte die Morgendämmerung die Stadt der Engel bereits in purpurnes Licht.
Oh Mann, in meinem Kopf dreht sich alles. Und dabei war ich in der letzten Stunde bereits im Halbschlaf. Deshalb wäre es super, wenn ihr mir doch mal den Zusammenhang mit diesem Mr. Murray erklären könntet.
O'Malley. Desmond O'Malley, Zweiter.
Ja.
Er ist der Mann, der für all die Geschehnisse in der Robertson-Villa die Verantwortung trägt.
Also, er war früher ein prominenter Chirurg in Hollywood, der auch als Berater im Filmgeschäft tätig war.
Genau.
Also, sein Wissen über Haut, Gewebe und Knochen war vor allem bei der Entwicklung täuschend echter Verletzungsattrappen in Action- und Horrorfilmen gefragt.
Ah, stimmt, daran erinnere ich mich. Und bei den Dreharbeiten zur Insel der Tausend Ungeheuern ist O'Malley dem Schauspieler Francis Talbot begegnet.
Korrekt. Aha. Zu dieser Zeit ahnte Talbot bereits, dass die Justiz ihn wegen diverser Verbrechen im Visier hatte und er schnellstmöglich von der Bildfläche verschwinden musste. Da kam ihm die Bekanntschaft mit dem Promi-Chirurgen gerade recht.
Ja, O'Malley verhalf Talbot gegen ein horrendes Honorar zu einem neuen Aussehen. Mehrfach trafen sich die beiden dazu am Set des Films hinter den Kulissen, um die Einzelheiten der Gesichtsoperation abzuklären.
Was sie jedoch nicht wussten. Eines ihrer geheimen Gespräche wurde unbeabsichtigt von dem Tontechniker Floyd Galveston mitgeschnitten, der gerade ein vermeintlich defektes Gerät testen wollte. Mhm. Der junge Mann erkannte sofort die Sprengkraft dieser Aufnahme und stopfte die Tonbandrolle ins nächstbeste Versteck. In die Wartungsluke eines der Filmmonster, die direkt nebenan im dunklen Requisitenlager herumstanden.
Okay. Und im Inneren dieses Drachens blieb das Band die nächsten Jahrzehnte unbemerkt im Besitz von Mr. Robertson, der alle Ungeheuer nach Fertigstellung des Films gekauft hatte.
Genau. Als besagter Tontechniker nun erfuhr, dass Francis Talbot vor einigen Wochen ums Leben kam, versuchte er mit seinem Wissen, den Schönheitschirurgen O'Malley zu erpressen. Solange Talbot mit seinen Beziehungen ins kriminelle Milieu am Leben war, hatte er sich das wohl nicht getraut.
Ja, doch das ging schief. O'Malley nämlich ließ Floyd Galveston einfach von ein paar Typen überwältigen und erfuhr von ihm, dass sich das Beweisstück in einem der Filmmonster in Wally Robertsons Villa befand.
O'Malley nahm Kontakt zu Robertsons Angestellten auf und fand mit dem Hausdiener Hayward jemanden, der sich zunächst nur zu gern bestechen ließ. Von ihm erfuhr er auch, dass das Ehepaar Robertson sich zurzeit in Neuseeland aufhält, jedoch in Kürze zurückkehren würde.
Der Chirurg schickte also einen Suchtrupp zur Villa, um das gefährliche Beweisstück sicherzustellen. Aber dann zeigte sich, dass niemand im Team klein und schmal genug war, um sich durch die Wartungsluken zu zwängen. Und so kamen sie auf uns, beziehungsweise auf mich. Zur schnellen Vorbereitung haben sie einige Artikel über Wally Robertson gelesen, die im Internet zu finden sind.
Okay. Naja, und den restlichen Ablauf konnten wir ja bereits in der Villa rekonstruieren.
Ja, bis auf den rätselhaften Yeti und seine Komplizen. Dass es sich bei dem Typ ausgerechnet um O'Malleys Butler handelt, der eigentlich mit zum Suchtrupp gehörte, hat mich doch ziemlich überrascht. Er sollte sich in seiner Schneemenschverkleidung als unsichtbarer Wächter im Saal postieren, um in brenzligen Situationen eingreifen zu können. Tatsächlich aber spielte auch er ein falsches Spiel.
Als ihm die Brisanz des Tonbands klar wurde, entschied er, es sich selber unter den Nagel zu reißen, um ein überaus lohnendes Druckmittel gegen seinen Boss in der Hand zu haben. Aber trotz seiner beiden Helfer mit ihren tollen Masken wurde das Ganze ein grandioser Schuss in den Ofen.
Mhm. Dank der Hörner vom Jersey Devil.
Ja, diese Hornochsen.
Ja.